Hallo und herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast. Heute wieder mit meinem Co-Host, Mithost, Dr. Stefan Helker, und zwar bei einer Episode der Dental Late Night Show. Heute diskutieren wir Informationsmedien in der Zahnmedizin. Ja, es ist ja eigentlich ein Bereich, wo wir sehr selten überhaupt in Gesprächen drauf kommen. Wie informierst du dich über irgendetwas? Wir sprechen über Personal. Wo findest du gutes Personal? Wir sprechen über Finanzen. Wir sprechen über künstliche Intelligenz. Wir sprechen über irgendwelche Kongresse. Wie setzt sich ein Implantat noch ein bisschen besser? Aber wo kriegt man eigentlich grundsätzlich Informationen her? Und wie sortieren wir die ein in der heutigen Zeit, also Mitte 2025? Und wie ist das persönliche Setup von Stefan und von mir? Was kann man daraus vielleicht mitnehmen? Das heute in der 30-Minuten-Stunde. Viel Spaß beim Reinhören. Mein Name ist Christian Henriz. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin moin Stefan. Herzlich willkommen zur Dental Late Night Show again.
Jo, mein lieber Christian. Herzlich willkommen auch an die ganze Audience, die da ist. An diesem wunderschönen Sommertag. Heute nicht ganz so heiß wie gestern. Wir haben Glück hier im Studio. Als ich gestern ins Studio gekommen bin, habe ich mit Alex gedreht. Und bevor wir die Klimaanlage angemacht haben, waren 31 Grad hier oben im Studio.
Oh, irre. Irre. Ja, Stefan, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war Las Vegas. Mach mal einen kurzen Abriss über Las Vegas. Gesehen hatten wir uns, glaube ich, oder beziehungsweise am ersten oder am zweiten Tag morgens. Also Las Vegas morgens, Deutschland abends. Fass das alles mal in 2 Minuten zusammen, dann hast du mich da auch mal abgeholt. Denn wir haben uns, also auch für alle, die zuhören und zusehen, wir haben uns seitdem nicht mehr gesprochen. Ich weiß genau gar nichts von dem, was passiert ist.
Ja, ist auch besser so. What happens in Vegas stays in Vegas, ne? Nein, nicht ganz. Also wir hatten ja 2 Parts, einmal einen privaten und einen offiziellen Business-Part. Und der Business-Part, das war ja das Nobel-Symposium, Global-Symposium nennen die das ja, mit 1800 Teilnehmern, war auch komplett ausverkauft, war echt krass, was die da aufgefahren haben, muss man wirklich sagen. Super organisiert. Ich hatte ja einen Vortrag zum Thema How to become a real CEO of your own company. Also das heißt, wie werde ich ein echter CEO, auch wenn ich eigentlich Zahnarzt bin. Habe dann so ein bisschen den Weg, ne, vom Zahnarzt zum Unternehmer aufgezeichnet. Welche Dinge müssen sich im Kopf ändern? Welche Strukturen brauche ich? Welche Challenges of Growth habe ich so auf dem Weg? Und es kam extrem gut an. Es war auch mein erster internationaler Vortrag, den ich auf Englisch gehalten habe. Gut, ich kann gutes Englisch, sag ich mal, ne? Ich habe ein halbes Jahr in den USA gelebt, aber das war trotzdem nochmal eine Challenge, war aber mega, habe super Feedback bekommen. Alle anderen Speaker auch richtig, richtig gut. Auch das Feedback von den Leuten dort zu der Gesamtveranstaltung war Hammer. Es war heiß, 40 Grad, war krass. Dafür, dass es jetzt Ende Mai war, Anfang Juni, war es auch für Vegas-Verhältnisse relativ heiß. Dann gab es ein richtig krasses Abendevent, wo die einen der besten Clubs in Vegas gemietet haben. Ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat. Und danach hatten wir dann, das habe ich ja 2-mal gehabt, sozusagen das Speaking, das waren immer so 2x15 Minuten, war super kurz, war auch nicht so eine einfache Sache, sich mal auf 15 Minuten zu beschränken. Du kennst mich und dich, 15 Minuten ist sehr schnell weggeatmet. Ja, und dann war unser privater Teil, der war wirklich nice. Also ich und Alex und Kati waren jeden Tag im Gym, haben dann eigentlich jeden Tag 25 bis 30.000 Schritte gemacht und haben nebenbei viele, viele Dinge mitgenommen. Ich glaube, es war kein typischer Vegas-Urlaub, also wir waren mit Sniper-Guns schießen, wir waren sehr viel laufen, einmal waren wir richtig feiern auch, das war cool, einmal waren wir im Beach Club, aber ansonsten waren wir in vielen guten Restaurants, haben ein paar Shows gesehen, haben The Sphere angeguckt, das ist sehr empfehlenswert. Also The Sphere ist wirklich so eine Checkbox, die sollte man in Vegas auch mal machen, weil das ist wie Kino, aber 3 Level höher, und ich weiß nicht, wie es ist, wenn da Konzerte sind, muss noch geiler sein, aber wir haben so ein Standardding, wo man so die Welt so ein bisschen anguckt, Postcard from Earth heißt, das war sehr, sehr cool. Ja, und Rückflug war dann ganz gut. Das einzige Rückflug, Jetlag, war nicht so nice, wenn man dann direkt wieder arbeiten muss, aber kriegt man auch irgendwie hin.
Das stimmt. Das, was du sagst, was jeder unterschätzt, ist, weil die Gebäude in Las Vegas so hoch sind, das ist ja, der Strip ist ja, im Prinzip ist es ja eine Straße, ja? Und man denkt, das Gebäude ist so vor einem, unmittelbar vor einem. Und dann gehst du auf das Gebäude zu, weil es so hoch ist, und du gehst noch locker 3 Kilometer und dann stehst du erst vor dem Gebäude. Das heißt, das, was du sagst mit 20.000, 30.000 Schritte, exakt das war auch, also.
Das Problem ist ja auch, du kannst ja nicht in einer Straight Line gehen, sondern du musst immer so durch Unterführung, dann wieder hoch, dann gehst du mal kurz durch das Casino durch, dann machst du da wieder einen Schwenk. Also auch wenn das nur 2 Kilometer sind, du läufst 3 Kilometer.
Aber es kommt dir vor, als wenn es 300 Meter sind.
Ja, weißt du warum? Weil ein Fenster im Bellagio ist nicht wie ein Fenster in einem normalen, weil es wird komisch aussehen. ein Fenster sind zwei Stockwerke, ja, weil sonst würde die Proportion nicht richtig aussehen. Das einzige Gebäude, was dort kleiner ist als in echt, ist das New York, New York, wo die Gebäude in Wirklichkeit in New York größer sind. Aber alle anderen Sachen sind dort größer. Und das ist halt das Ding, ne? Dann hast du noch das große Problem, dass du natürlich in der Hitze nochmal krass schwitzt, ne? Also das ist zwar eine trockene Hitze, aber bei 40 Grad, das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied, ob du bei 25 Grad läufst oder bei 40 Grad. War uns aber relativ egal, das war trotzdem cool.
Auf jeden Fall, das, was wir als Feedback bekommen haben oder was ich bekommen habe, wir haben uns ja noch nicht unterhalten, ist, dass es eine, also ich habe zuletzt, glaube ich, gestern oder vorgestern die letzte Feedback-Mail bekommen und es war wirklich ganz, ganz viel Lob, dass wir Themen machen, die woanders noch überhaupt nicht gehört wurden. Das heißt sowas wie Konsequenz. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen unser Pivot, das ist ja auch unser Turn, dass wir jetzt, mein Marketing- und Personalthemen haben wir wirklich alle 37 Mal von jeder Seite irgendwo durch. Aber über so ein paar unangenehme Sachen oder, wenn man so will, über so ein paar weltliche Sachen, da spricht man immer nur so drumherum. Oder es geschieht an einem vorbei. Und bei Konsequenz war es so und auch beim heutigen Thema ist es so. Denn wie oft hast du mit irgendwelchen Leuten drüber gesprochen oder also in Tiefe gesprochen oder in Vortragsformat gesprochen, wo es darum ging, wie beschaffst du dir eigentlich News über den Dentalmarkt? Also, wo du dir News über deinen Aktienmarkt beschaffst, geschenkt. Ne? Wo du dir News über Sport beschaffst, geschenkt. Ja? Und geh das mal alles durch. Aber wo informierst du dich über richtig, über relevante News und nicht nur über Firmen-News von XYZ, ne? Was für eine Hausmesse, die da irgendwie vorgestern gemacht haben. Und wenn eine Firma, also bei unserer Nische ist es ja so, wenn eine Firma ein bisschen mehr Budget hat, dann liest du von der eigenen Hausmesse 3 Wochen lang in allen zahnärztlichen Medien und News, was für ein wertvolles, wahnsinniges Event es war und wie viele Leute dann da waren. Es kann gut gewesen sein, aber meistens, und ich war auf vielen von diesen Hausmessen, kann ich dir sagen, kommt drauf an. Ja? Und meistens nichts Besonderes. Ne, also wie gesagt, Ausnahmen ausgeschlossen. Ich war auf herausragenden Events, die veranstaltet wurden. Also ich möchte da jetzt bitte, bitte auf gar keinen Fall kein prinzipielles und schon gar kein Pauschalurteil. Nur ich wollte sagen, es ist bestimmt kein Neuigkeitswert in der epischen Breite von 3 Wochen, wo man drüber berichtet, über etwas. Aber wenn man ordentlich Ad-Spending hat, sozusagen Einfluss hat auf die Magazine und andere dann von einem so ein bisschen abhängig sind, dann ist man schnell in diesem Wirbel. Und da geht es uns in der heutigen Episode drum, wie kann man sich eigentlich informieren, wie kann man sich gut informieren, wie informierst du dich beispielsweise und so fangen wir auch heute mal an. Wir sprechen über die Informationskultur in Zahnarztpraxen und die These 1 ist, traditionelle Informationsmedien mit Magazinen, Webseiten verlieren Relevanz, aber deutlich langsamer als gedacht. Insbesondere ist diese These insofern gemeint, auch wenn man uns vor 5 Jahren hört, ja, oder wenn man vor 10 Jahren mal so ein bisschen reingehorcht hat, wie sich die Leute meinen, in 5 Jahren zu informieren. Jede Firma baut eine eigene App mit einem News-Channel und so weiter und so fort. Keiner hat mehr von Magazin gesprochen. Ne? Also vor 10 Jahren hätte keiner gesagt, in 10 Jahren ist ein Magazin noch irgendwie halbwegs relevant. Die Erfahrung ist, dass meistens der Slowdown oder der, wie gesagt, das Runtergehen deutlich langsamer geht als gedacht, aber dafür nachhaltig und unwiederkehrbar. Aber das nur als so ein bisschen ja, Theseneinstimmung. Mich interessiert jetzt erstmal, Stefan, und da nimm dir gerne in epischer Breite Platz. Wie informierst du dich über Branchenneuigkeiten? Ich meine, du bist ein Akteur in dieser Branche, du hast eine riesige Klinik gebaut, du hältst Vorträge, du hast ein Fortbildungszentrum, du hast etliche Multimedia-Kanäle. Ja, du bist sozusagen eine Gestalt dieser Branche. Und ich glaube, es wäre obszön zu glauben, dass du leben kannst, ohne dein komplettes Umfeld drumherum ja zumindest zu beobachten oder zumindest zu wissen, was irgendwo los ist. Denn du bist ja auch natürlich zum Teil auch Trendsetter, aber zum Teil hast du ja, kommentierst du ja auch etwas. Und deswegen interessiert es mich besonders, wie kuratierst du, Stefan Helker, wie kuratierst du die wichtigen Informationen aus der Branche, die du für dich medizinisch brauchst, die du für dich wirtschaftlich brauchst, alles auf die Branche der Dentalwirtschaft bezogen?
Ja, sehr spannende, aber auch sehr breite Frage, denn Informationen müssen meines Erachtens in Buckets gepackt werden. Das heißt, es gibt verschiedene Qualitäten an Informationen, die man als Praxisinhaber braucht, um Entscheidungen zu treffen, um sich weiterzuentwickeln, um einfach mit Ressourcen umzugehen, ne? Weil im Endeffekt muss ich ja schauen, okay, wo geht der Markt hin? was gibt es Neues? Und was gibt es Neues, ist sehr, sehr verschieden. Ne? Einmal gibt es das Thema online. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Creator, denen ich folge. So ähnlich wie halt jetzt hier in diesem Podcast gibt es einige, die sehr gute Inhalte regelmäßig posten. Darunter ne, zum Beispiel Christian Brendel mit dem Aufgebaut-Podcast. Dann du mit Praxisflüsterer. Dann gibt es andere Podcasts, die nicht unbedingt in der Branche sind, aber die trotzdem für das Thema Sales, Marketing und so weiter. Also alles, was ich im unternehmerischen Kontext an High-Value-Informationen brauche. Ne? Ich folge von mir aus Alex Hormozy und sei es Gary Vaynerchuk. Das sind die Sachen, die ich brauche für mein unternehmerisches Weiterkommen, die auch nicht so leicht alt werden. Also klar, es gibt Brancheninfos, die sind sehr aktuell, aber hier geht es ja eher um Prinzipien, um Herangehensweisen, um Makrotrends. Die kriegt man sehr gut in Podcast-Format mittlerweile unter. Denn was ich gemerkt habe, ist, dass alle anderen Formate, die es so gibt, und die gibt es ja auch, Instagram Reels, sind häufig sehr kurzlebig und sehr oberflächlich. YouTube nehme ich da auch nochmal raus, aber ich kenne leider keine sehr guten YouTube-Kanäle, wo Leute ihr tiefes Wissen teilen. Doch, es gibt ein, zwei, ne, so ein, zwei Praxisberater-Kanäle, aber die sind natürlich auch immer sehr motiviert im Sinne von, hier bucht ihr jetzt einen Beratungstermin und dann sprechen wir tiefer. Das heißt, das ist so dieses Thema Information unternehmerisch. Dann gibt es das Thema ganz aktuell, was ist jetzt gerade am Markt los in Bezug auf Produkte, in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug auf wirklich Dinge, die ich in meiner Praxis als Investition erwägen könnte. Oder auch Prozessänderungen und wie auch immer. Hier gibt es natürlich einmal als ganz großen Flock die IDS alle 2 Jahre. Und ich glaube, wenn man hier die Zeit gut nutzt, dann hat man zumindest schon mal immer so eine Art Grundtaktstock, wo man sagen kann, okay, das sind so die Makroflöcke, die reingehauen werden. Und zwischendrin gibt es immer mal wieder, ich sag mal, kleinere Messen oder größere Events, die manchmal dazu einladen, dass man da hingeht. Ne? Manchmal auch Recruiting-Messen und sowas. Ne? Also hier geht es ja nicht nur um rein dental, sondern es geht manchmal auch wirklich um das Thema HR und Personal. Das heißt, das ist etwas, was aber manchmal auch nicht ich persönlich mache, sondern dann geht meine Personalchefin oder meine HR-Chefin geht dann zur, ich glaube, DEMEA war das, ne? Oder Alex, wie hieß die Messe nochmal, wo Laura und Michelle waren? Ja,
so hieß die, so eine gibt's zumindest. Mhm.
Ja, so ähnlich, ne? Und dann gibt's natürlich die Events, die häufig irgendein Label haben von der Industrie, die dann auch natürlich zum Vertiefen von Themen einladen. Das heißt, wir haben einmal das Thema unternehmerisch, dann haben wir das Thema Produkte, das sind so hauptsächlich Messen und auch mittlerweile interne Gruppen von Leuten, von denen ich weiß, dass sie die gleichen Probleme haben wie ich. Man könnte es auch Mastermind nennen, aber mal, ganz ehrlich, es kann auch eine Facebook-Gruppe sein. Also da wird auch viel reingepostet, dann wird darüber diskutiert und so kann man sich auch ein Stück weit eine Meinung bilden. Und dann gibt es eben dieses Thema Wissensbeschaffung im fachlichen Kontext. Das ist bei mir in den letzten Jahren aufgrund meiner Rolle ein Stück weit zurückgegangen. Aber hier gibt es natürlich von der ganz spezialisierten Fortbildung, also nehmen wir jetzt mal Live-OP-Tag von Chemlock, kommt ein erfahrener Chirurg, operiert dort 2, 3 Fälle, erzählt ein bisschen was dazu, dann gibt es diesen Austausch unter den Zahnärzten, das kann auch ein Qualitätszirkel sein. Das ist für mich so diese sehr nischigste und intimste Ebene. Dann gibt es eine Nummer größer, das sind diese mittelgroßen Events, Chemlock Business Club, weiß ich nicht, so diese etwas größer, da sitzen dann nicht 10, 20 Leute und im Stuhlkreis und machen was oder stehen im OP und man kann 1:1, sondern es ist schon ein bisschen one to many, aber noch in einem intimen Rahmen. Meistens manchmal noch mit einem Abendevent, wo man sich nochmal austauschen kann. Das sind auch sehr wertvolle Events. Und dann gibt es eben die großen Symposien, wo man dann hingeht. Ein Stück weit ist das dann unpersönlicher und manchmal bleiben diese Sachen dann eher an der Oberfläche. Das sind dann häufig Keynotes, 20 Minuten, DGI-Kongress, Jahreskongress von auch Nobel, der Kongress, wo ich jetzt war, in Vegas fällt da drunter. Ist aber extrem gut zum Netzwerken. Das heißt, hier schafft man sich so ein bisschen seine Flughöhe. Hey, was machst du? Hast du das ausprobiert? Hast du das Produkt ausprobiert? Hey, wie zufrieden bist du mit der Einheit? Keine Ahnung, welche Lampe soll ich kaufen? Früher hat man eher, glaube ich, aus einem Katalog gekauft. Mittlerweile weiß ich, wen ich fragen muss, um eine Antwort zu bekommen, was ich holen soll. Also bei mir ist es weggegangen vom was gibt es und was sagt der Hersteller mir hinzu, wer hat das und was kann der mir darüber sagen, wie gut das ist. Also mein Trust ist ein bisschen weggegangen von Herstellerinformationen hin zu echten Meinungen, weil das Netzwerk gewachsen ist. Also das ist so mein erster Take darauf. Jetzt kannst du gerne nachbohren und sagen, wo du mehr und tiefer was erfahren möchtest.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de. Mich würde interessieren, ob du dir mit der gleichen Professionalität, wie du dein Unternehmen führst, deine Informationsquellen kuratierst, sozusagen zusammensetzt und die auch mit der gleichen Professionalität sozusagen auch durcharbeitest. Also sind wir schon an einem Zustand, also dich mal als sozusagen als Frontrunner der Branche, sind wir schon in einem Zustand, wo man sich in höchster Professionalität, so wie du dein Unternehmen führst, so wie du deine Behandlung planst, dass du dir so deine Informationsquelle kuratierst, oder ist es noch ein bisschen zufällig? Da brauche ich mal eine ehrliche Antwort.
Im Businessbereich ist gar nichts zufällig. Da habe ich genau meine 10 bis 20 Quellen, die ich regelmäßig konsumiere, die ich auch wirklich sehr, sehr, sehr aktiv verfolge.
Also 100%, das glaube ich, 100%, das weiß ich auch von deinem tiefen Wissen, aber auf die Dentalwelt bezogen.
Mittlerweile mache ich das nicht mehr selber, sondern ich habe das eine Ebene tiefer gelegt und das macht mittlerweile derjenige, der die Abteilung leitet, und der ist dazu angehalten, zum Beispiel Adam, jetzt bei uns, Adam El-Assad, der Teamleitung und ärztliche Leitung ist, der geht extrem viel auf hochwertige Veranstaltungen. Wobei das, ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst. Also wir sagen, welches Wissen brauchen wir jetzt, um hier weiterzukommen, um zum Beispiel unseren Workflow zu digitalisieren im Labor. Nehmen wir jetzt als Beispiel. Das heißt, wir gehen hier engpasskonzentriert vor. Das heißt, wo haben wir einen Bottleneck oder wo glauben wir eine Schwäche zu haben? Und dann suchen wir uns ziemlich genau und strategisch die Quelle, also das wäre ja eine Informationsbeschaffung, wo wir denken, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir danach das Wissen haben, was uns jetzt gerade fehlt. Und dann geht er dahin, sammelt dieses Wissen und bringt es dann bei uns rein und in die Breite. Und wenn wir das Gefühl haben, dass mehr Leute dahin gehen sollten, dann schicken wir Leute nach. Das machen wir schon. Das ist nicht in jeder Abteilung gleich ausgeprägt. Ich würde zum Beispiel sagen, in der Prophylaxeabteilung ist das schon eher noch so, wir haben ein Fortbildungsbudget, auch pro Abteilung. Je höher qualifiziert die Abteilung ist, umso eher wird dieses Fortbildungsbudget aktiv nachgefragt und genutzt. Bei anderen, zum Beispiel jetzt in der Stuhlassistenz, müssen wir eher sagen, hey, mach doch mal den und den Kurs oder geh doch mal auf das und das Event und hol uns dieses Wissen rein. Also das kommt dann eher vom Top to Bottom. Bei den anderen Abteilungen, ärztliche Abteilung, Management, also auch Leadership, ne, das ist ja auch Informationsbeschaffung oder Knowledge Acquisition, da ist das, ich würde sagen, da sind wir auf einem sehr guten Niveau, so dass es sogar dezentralisiert in den Abteilungen aktiv verfolgt wird, ohne dass ich als CEO der Company da hinterher sein muss, sondern die haben Eigeninteresse entwickelt, die Abteilung weiterzuentwickeln.
Ich teile mal, habe ich verstanden, Stefan? Ich teile mal den Screen und stelle da nochmal eine Nachfrage. So, und dann würde ich dich mal bitten, dass du diese 6 Punkte mal durchgehst und sagen wir mal, auf jeder bis zu 10 Punkte verteilen kannst, wie wichtig dir das ist.
Nach Relevanz, ja?
Ja, sagst du zum Beispiel, Newsletter ist für mich, kriegt von mir 8 von 10 Punkte, Videokanal 1 von 10, also, ne? You name it und sag, und dann vielleicht auch ein Beispiel nennst, was du da guckst, sodass du diese Quellen mal voneinander ausdifferenzieren kannst.
Newsletter 2 von 10. Ich kenne keinen Newsletter, der in der Qualität an eins, also sagen wir es mal so, du willst ja niemals das zweitbeste Format konsumieren. Eigentlich immer das Beste. Und wenn es zwei gleichwertige gibt, die aber anders sind oder einen anderen Aspekt abdecken, dann gibt es auch die Daseinsberechtigung für zwei oder mehr Formate. Der Newsletter kann aber meines Erachtens in Tiefe und wann ich das konsumieren möchte, weil du kriegst es halt irgendwann. Es ist so ein bisschen so wie Fernsehen, ja? Wer guckt noch Fernsehen, wenn du streamen kannst? Also der Newsletter ist für mich keine relevante Informationsquelle mehr. Ich kann mir denken, dass als Einstieg in ein Thema, wenn du gar nichts weißt und du kriegst einen interessanten Newsletter, dass es ein Einstieg sein kann, um eine Erstinformation irgendwie zu kriegen. Aber das kriegst du auch überall woanders. Also das, meines Erachtens, ist es eine Outbound-Möglichkeit, um Sales zu machen vielleicht, aber für richtige Informationsbeschaffung. Also es ist eher ein Medium, um Leute daran zu erinnern, dass du da bist. Und ich würde auch jedem empfehlen, der, vor allem im B2B-Bereich, ne, ist das extrem wichtig, dass man immer wieder an Aktionen und Mehrwerte und hey, buch dir deinen Termin oder hey, wir haben jetzt die und die Aktion, bestell jetzt. Da hat der Newsletter seine Bewandtnis im B2B-Bereich, aber eher im Sales-Bereich und nicht so sehr im Knowledge-Acquisition-Bereich, meines Erachtens.
Also Newsletter ist, das ist lustig, hier haben wir wirklich eine unterschiedliche Meinung. Für mich ist Newsletter in den letzten anderthalb Jahren zu meinem, ja, ich würde sagen, mittlerweile fast wichtigsten Medium geworden. Ich würde dem eine 9 von 10, 10 von 10 geben. Leider gibt es bei uns im dentalen Bereich zu wenig sehr gute Newsletter, aber ich habe etliche abonniert. Ich finde sehr gut den Quintessence-Newsletter. Da kommt zwar öfter auch mal Werbung mit, die schicken immer einen Werbenewsletter raus, einen Newsletter. Und da die News, die sind gut kuratiert, muss ich sagen. Es gibt jetzt noch so ein paar Startups, die Newsletter benutzen. Die finde ich okay, es gibt da einen, der ist herzlich und lieb gemacht, der heißt Toosletter, aber der hat immer den Fokus auf ein spezielles Thema. Das ist, glaube ich, für einige gut, die immer mal wieder ein spezielles Thema tiefer gelegt haben wollen. Für mich ist immer wichtig, dass ich erstmal was Generelles habe und dann bin ich wieder bei dir auf der Bahn, dann biege ich da ab, wo ich dann ins Tiefe reingehen will. Aber ich möchte sozusagen das Kratzen auf der Haut, das Ankratzen des, dass da was ist, das möchte ich erstmal erfahren. Dass, also wenn irgendwo ein Brand ist, möchte ich erstmal erfahren, dass ein Brand ist. Und wenn, dann gehe ich dann tiefer rein. Anderen Bereichen des Wirtschaftslebens, der Finanzen, der Personalführung, der Logistik, der IT, von KI, also Artificial Intelligence, you name it, du kannst das alles durchgehen. Da habe ich mir mittlerweile derartig gute Informationsnewsletter zusammenkuratiert, dass ich dann zu den Themen, die mich interessieren, bin ich immer auf dem Punkt und das kurz und knapp. Und ich habe sehr viele ausprobiert. Ich habe die meisten wieder abbestellt und die, die es sozusagen durch meine Firewall schaffen, das schaffe ich es, mich auf dem Punkt gut zu informieren. Also hier nochmal ein Aufruf an die ganze Community. Also so ein richtig guter Newsletter. Also ein nicht, also Quintessenz macht einen guten Job, Toosletter macht das ganz fein, haben gute Ansätze, ist natürlich auch viel Manpower und so weiter gefragt, aber es gibt da aus meiner Sicht kann man das noch deutlich tiefer, deutlich besser machen. Wir selber versuchen in dem Bereich einen guten Job zu machen, aber das kann ich nicht beurteilen, das müssen andere beurteilen, ob das gut ist. Andere Firmen machen auch zum Teil einen guten Newsletter, aber hier würde mir sehr helfen, einen tiefen, speziellen, zum Beispiel würde ich mich sehr freuen, so eine Gesellschaft wie DGI, wenn die ein Wahnsinns-Newsletter drauf hätten, wo es nicht nur um das Vergeben von Preisen geht, sondern wenn, also das ist auch wichtig, aber wo man dann mal in die Details, hier wird neue S1 oder hier, das neigt dazu, hier Forschungsergebnisse aus einer Promotion in Singapur und so weiter, dass man da immer so einen Abriss hat, weißt du, zu einem speziellen Thema, zu Paro, zu Implantologie, zu, keine Ahnung, zum digitalen Röntgen.
Christian, liest du gerne?
Ja, also ich lese gerne.
Und das ist der Unterschied. Deswegen, all das, was du dir in den Newslettern quasi zusammen abonnierst, habe ich in Form von YouTube-Kanälen und Podcasts. Das bedeutet, es ist gar nicht so sehr eine Frage, ist der Newsletter besser oder schlechter, sondern welche Art des Mediums konsumierst du lieber? Und ich habe lieber Video- und Audioform. All das, was du wahrscheinlich kriegst, kriege ich auch, aber habe ich an YouTube-Kanälen abonniert. Zum Beispiel, ich habe die ganzen KI-Channels auf YouTube abonniert und bekomme diese Informationen dann, und das ist auch, glaube ich, die Art, wie und wo du konsumierst, zum Beispiel im Auto. Ja, das heißt, ich habe pro Woche ungefähr 3 Stunden, die ich im Auto sitzen muss, wo ich habe 1-2 Calls, und habe ich aber 2 Stunden pro Woche, wo ich im Auto sitze. Und da höre ich dann strukturiert diese, oder manchmal schaue ich die, also darf man ja nicht sagen, aber das ist dann mitten in der Konsole, das Handy ist dann da, und dann kann ich auf der Audiospur hören, ohne dass ich lesen muss. Im Auto zu lesen ist nicht so gut. Oder im Fitnessstudio. Ne? Dann ist es auch schwierig, mit dem Laptop da zu sitzen. Dann habe ich lieber meine Earbuds drin und kann manchmal sogar dann, wenn ich das Handy habe, sogar noch was mitschreiben und notieren. Und das ist immer schwierig, wenn du was liest. Also deswegen ist es, glaube ich, eine Präferenzsache, wie du Medien am liebsten konsumierst. Weil es ist eine Aufmachungsfrage dann, ne?
Ja, 100% richtig. Ich bin ein riesen Podcast-Fan. Ich höre auch sehr viele Podcasts. Also ich unterteile das so, ich habe 14 Stunden, nehme ich mir für meine Fortbildung pro Woche. Also auf den aktuellen Up-to-Date zu bleiben und dergleichen. Und ein wesentlicher Teil davon nimmt Podcasts ein. Ich würde sagen schon 8 Stunden, 9 Stunden. Das heißt, im Verhältnis bin ich auch überwiegend beim Audiokanal. Und das hilft mir auch sehr weiter, weil es mir hilft, zum Beispiel Fahrstrecken zu überbrücken. Wie bei dir die 3 Stunden. Bei mir sind es sehr viel mehr als die 3 Stunden pro Woche, wie du dir vorstellen kannst. Ne? Das hilft da sehr, und dann kannst du natürlich auch nicht lesen dabei. Versteht sich von selber. Da, wo mir die Informationen sehr helfen, ist ehrlich gesagt der Second Screen. Da lese ich die. Wenn ich dann wirklich, ich meine, das ist, glaube ich, vielleicht auch ungesund und die meisten würden den Kopf schütteln, aber wenn ich dann wirklich abends mal mich hinsetze und mir mal eine neue Folge von Teheran anschaue oder so, dann habe ich einen Second Screen, und mein Second Screen ist nicht ein weiteres Video oder ist kein TikTok oder so. Die meisten haben ja TikTok als Second Screen, ne? Oder Fortbildung als Second Screen. Ich nutze als Second Screen wirklich Newsletter.
Ja, mein Second Screen ist dann doch leider immer wieder noch Shallow Work nebenbei zu machen. Gar nicht zu konsumieren, sondern Shallow Production, also E-Mails zu beantworten oder meine WhatsApp-Kommunikation des Tages leer zu machen, abends dann, ne? Wenn ich mir eine Folge, vielleicht nicht Teheran, sondern irgendwas anderes angucke, das sind ja meistens immer nur 40, 50 Minuten, dann ist quasi Essen, nebenbei gucken und dann irgendwas leer machen, was eigentlich morgen dann sonst auf mich warten würde. Also einfach nur für Kontext so. Ne? Manchmal schaffe ich es auch mal, mich auf was zu fokussieren, das dann aber eher am Wochenende. Dann gucken wir mal einen guten Film, und so die Serie, die Storyline, die kriege ich auch mit 40% Aufmerksamkeit noch irgendwie mit. Ist eigentlich schlecht, aber es ist so.
Dann möchte ich auch wissen, welche Serie guckst du gerade?
Eternauta.
Okay, fass mal in 3 Sätzen zusammen. Also wo es läuft und um was es geht?
Es spielt in Südamerika. Plötzlich fängt es an zu schneien und die Leute kippen alle auf der Straße um. Und nur die, die drin sind, überleben. Und dann geht es darum, wo kommt das alles her und was hat es damit auf sich? Die Pole kehren sich plötzlich um und dann ist es eine Kurzserie. Ich bin jetzt noch nicht ganz am Ende, aber...
Wo läuft die, auf welchen?
Auf Netflix. Ist ganz gut. Ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber ich gucke gerne was, wo es entweder über etwas reellere Science-Fiction, also zum Beispiel sowas wie Black Mirror zum Beispiel, ist auch ganz cool, ne? Das gucken wir ganz gerne. Oder eben was auf wahren Begebenheiten beruht, ne? Wo irgendwie so eine Kriminalserie auf den 80er nochmal reverfilmt wird oder sowas. Das sind eigentlich coole Sachen. Breaking Bad, so. Also das ist ja alles schon durchgeschaut. Leider muss man ja jetzt irgendwann muss man ins zweite Regal halt greifen, ne?
Ja, nee, das stimmt. Also ich schaue gerade Teheran, kann ich sehr empfehlen. Das ist eine Apple-Serie. Erschreckend.
Ach, ich dachte, du beziehst dich auf die aktuellen Gegebenheiten, dass du News guckst.
Ja, das hat mich dazu animiert, den zu gucken. Und das habe ich auch in irgendeinem Newsletter gelesen. Ich habe gesagt, in irgendeinem Newsletter stand drin, es ist erschreckend, wie genau diese Serie das Szenario beschreibt, wie die Israelis da überall Zellen aufgebaut haben. Und die ist fast beklemmt, die Serie beklemmt gut, unglaublich gut, ist auf Apple TV. Auch schon eine der stärksten Serien, die ich seit Chernobyl geguckt habe. Also höchstes Niveau. Also ich würde sagen, meine Top 5 der Serie, also es geht zu weit, aber es ist Spy mit Sacha Baron Cohen in einer Wahnsinnsrolle. Chernobyl, das Breaking Bad, also die sind Teheran, die sind so alle höchstes Niveau. Aber okay, witzig. Anyway, also gib mir nochmal dein Ranking für Videokanal. Du hast ja Videokanal / Podcast. Wie viel würdest du dem geben? 9/10 wahrscheinlich, ne?
9/10. Also ist mein Hauptkanal, würde ich sagen, ist auch das, worüber du, wenn es gut gemacht ist, in einer Zeiteinheit die meisten Informationen transportieren kannst. Es gibt wenige Creator, die das hinbekommen, aber wenn du dir mal ein gut gemachtes Video von, weiß ich nicht, zum Beispiel Alex Hormozy anschaust oder von mir aus auch von Gary Vee, das sind meistens US-Creator, dann werden Frameworks über visuelle, unterstützende Elemente natürlich extrem gut erklärt. Und ja, ich habe immer auch noch diesen Hintergrund, wir wollen ja selber bessere Content-Creator werden. Und dann kannst du dir nochmal was dabei abgucken. Du lernst was und gleichzeitig lernst du was für den, also lernst was für den Kopf und du lernst noch was fürs Marketing dabei. Und das ist so ein bisschen dieses Double, ich habe die Zeit einmal benutzt und habe zwei Sachen gelernt. Das ist ganz cool.
Ja, guter Punkt. Wirklich guter Punkt. Bei mir hätte es auch 9/10, ist auch ungemein wichtig. E-Mail, also ich meine der E-Mail-Austausch. Wie wichtig ist für deine Informationsgewinnung, dass du eine E-Mail weitergeleitet bekommst oder dass jemand eine E-Mail schreibt und sagt, hey Stefan, hast du das schon gehört?
Also im Idealfall, das ist noch nicht völlig etabliert. Ich war schon mal bei fast 100%, aber eigentlich erreichen mich keine E-Mails mehr, die nicht an mich kommen sollen. Also es gibt ein cooles System. Übrigens aus dem Buch von Dan Martell, How to Buy Back Your Time, kannst du im Endeffekt dir einen Filter einbauen über eine Personal Assistant, die E-Mails komplett für dich filtert. Das heißt, sie legt sich eigentlich 6-7 Ordner an. Der erste Ordner ist quasi wirklich nur für dich. Das sind die 3% der E-Mails, die wirklich zu dir durchkommen. Dann gibt es einen Ordner, erledige ich später. Das heißt, wenn du weißt, ey, da ist noch irgendwas, dann siehst du, die hat das auf dem Schirm. Dann gibt es einen Ordner für Rückfragen. Dann gibt es einen Ordner für Newsletter, die du gerne haben wollen würdest. Das sind genau die Informationssachen. Die kommen dann aber alle in einen Ordner. Dann gibt es Sachen, die erledigt sind. Die kannst du dann gerne nochmal nachgucken, wenn du es unbedingt möchtest, dass sie nicht verloren sind. Und dann gibt es noch einen Ordner für Rücksprache. Auf jeden Fall ein Ordnersystem, so wie du es gerne hättest, ne? Und das macht sehr viel Sinn, zumindest wenn du eine gewisse Größe überschreitest. Weil wenn es keinen Filter gibt bei unserer Größe, uns erreichen hunderte von E-Mails am Tag. Und davon, also Info-Ad geht schon mal gar nicht. Aber am Anfang habe ich teilweise noch in die Info-Ad geschaut. Am Anfang habe ich sie sogar selber bearbeitet. Irgendwann habe ich nur noch reingeschaut. Irgendwann habe ich nicht mehr reingeschaut, aber es war nicht gut geregelt. Und jetzt gibt es eigentlich mehrere Stufen. Es gibt Unternehmens-E-Mails, die eigentlich wirklich für die Fachleute sind. Und dann gibt es Sachen, die mich erreichen möchten, aber nicht sollten. Und dann gibt es Sachen, die mich erreichen sollten und die müssen gefiltert werden, damit ich nicht mehr selber entscheiden muss, was mich erreicht. Und da musst du deinen Filter einfach selber setzen. Und wie groß ist der E-Mail-Anteil? Zu groß. Halbe Stunde am Tag, Stunde am Tag.
Okay. Wie viele Sterne würdest du dem noch geben? In der Wichtigkeit bei dir?
6-7.
Ja, bin ich auch bei. Vielleicht 5, 6.
Lieber 5, aber es ist leider noch eine 7, weil wie wichtig du es findest und wie gerne du kommunizieren würdest über das Medium, ist ja leider nicht das Maßgebliche, sondern wenn dir 100 Leute ein Fax schicken, kannst du das Faxgerät nicht abschaffen.
100%, so ist es.
Und wenn dir 100 Leute eine E-Mail schicken, dann kannst du maximal versuchen, die Leute so langsam zu erziehen, in anderen Kanälen zu kommunizieren. Die Frage ist, was ist die Alternative? Gibst du denen deine private Nummer? Ganz bestimmt nicht. Lädst du die jetzt in einen Slack-Channel ein? Ganz bestimmt nicht. Das heißt, die E-Mail ist so distanziert, dass es gut ist und so nah, dass es gut ist für die Leute, mit denen du im lockeren Business-Kontext kommunizierst, aber nicht regelmäßig. Alles, was wirklich regelmäßig ist, verdient dann irgendwann in einen WhatsApp-Business-Channel zu gehen oder in irgendeiner Art und Weise einen dedizierten, schnelleren Kanal zu bekommen.
Ja, cool. Cooler Punkt. Persönlicher Austausch. Wie wichtig ist dir das noch? Wie viel nutzt du das? Also in der Wichtigkeit, in der Relevanz der Informationen, wie viel würdest du dem noch geben an Stern?
Ist sehr wichtig und wird immer wichtiger, je höher du kommst. 8/10? Vielleicht sogar eine 9?
Ja. Da bin ich komplett mit dir aligned. Du hast es absolut richtig gesagt. Ich wundere mich, dass du nur 8 oder 9 gibst. Ich würde dem 10/10 geben. Also die wichtigste Information, die ich bekomme, sind im persönlichen Austausch. Ab einer gewissen Dauer in der Branche halt unterhältst, das sind dann schon wahrscheinlich die Köpfe, mit denen du dich gerne unterhältst, ne? Mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, die paar Minuten, die wir beide zum Beispiel pro Woche oder pro Monat sprechen, da tauschen wir die wichtigsten, die allerwichtigsten Dinge aus. Da sagst du mir deine wichtigsten Sachen,
ja,
und Erkenntnisse und ich sag dir meine. und da kannst du schon sehen, dass es durch alle unsere Filter durchgelaufen ist und die wir austauschen, dass es, ja, es gibt nichts Hochwertigeres im persönlichen Austausch. Und hier hast du ja auch deine Kontakte, also wie du deine Newsletter oder deine Informationsmedien kuratierst, hast du ja deine Gesprächspartner auch kuratierst. Du kannst nicht mit jedem in der Branche reden.
Ja, wir schon, aber nicht jeder. Das ist das Thema, ne? Genau das ist, du kriegst auch, was du duldest und du kriegst auch, du lädst das ein in dein Leben, was du tolerierst und was du anziehst. Also das ist schon auch eine Kunst, wirklich sein Umfeld zu kuratieren, ne? Also Umfeld ist in den allermeisten Studien der wichtigste Indikator für Erfolg und für Glückseligkeit und gute Beziehungen. Und trotzdem können viele Leute auch nicht Nein sagen, wenn Leute auf die Zeit zugreifen möchten von anderen. Und die, die das können, das sind genau die, die erfolgreich sind. Und deswegen stehen sie da, wo sie stehen, weil sie eben auch Nein sagen können zu einem, hey, kannst du mir helfen? Hey, hast du Zeit? Lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Willst du in die und die WhatsApp-Gruppe? Und ich sage dann, nein, ich möchte nicht in diese WhatsApp-Gruppe. Also diese WhatsApp-Gruppe bringt mir keinen Added Benefit. Tendenziell musst du ja, je weiter du kommst und je größer du wirst, eher Sachen wegschneiden, weil ja die Qualität der Information viel, viel wichtiger ist als die Quantität. Ne? Das ist dieses Signal-over-Noise-Prinzip. Und deswegen habe ich aber auch nur eine 9 gegeben, weil die Qualität ist definitiv eine 10 von 10 im Umfeld. Aber die Quantität und die Logistik, die dahinter steht, ist häufig ein bisschen aufwendiger. Und deswegen ist das Videothema wahrscheinlich vom Gesamtimpact her ähnlich. Die Qualität ist nochmal höher, aber die Quantität ist niedriger bei den persönlichen Austauschsachen.
Also super, was du gesagt hast, dass man im Umfeld ist, also im Amerikanischen heißt es immer, Success is in the agency of others. Das heißt, du bist quasi mittendrin und dein Umfeld muss mega sein und dann hast du Erfolg. Und genauso ist es. Das heißt, du hast dein Umfeld zusammen kuratiert. So ist es bei mir auch. Das ist einer der Gründe, warum ich kein WhatsApp habe. Auch bei uns die Kommunikation ist manchmal schwierig, weil ich kein WhatsApp habe und auch mit einigen anderen. Aber das ist für mich sehr früh ein sehr, sehr guter Filter gewesen. Ich habe dann halt ausgewählte Informationskanäle zu ausgewählten Leuten. Mag egoistisch sein, aber es hilft mir wahnsinnig gut, aktiv zu sein, aktive Entscheidungen zu treffen, aktive Entscheidungen einzufordern, aktive Informationen zu teilen, aber auch zu übermitteln. Und das in einem kleinen, aber sehr, sehr, sehr hochwertigen Kreis. Und ja, also wie gesagt, deswegen hätte es von mir auch eine 10 von 10. Hausmessen, Stefan, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Gehe ich nicht hin. Weiß ich nicht. 1 von 10, 2 von 10, niedrig.
Ich würde sagen, für Produkte oder wenn man eine konkrete Idee hat, guckt sich mal neue Produkte an im Testbetrieb. Ich glaube, kann es interessant sein. Ich will es nicht ausschließen. Grundsätzlich finde ich das auch gut. Also ich würde auch nicht mehr als 3 oder 4 Punkte geben. Ich finde es gut, wenn man sich überhaupt noch austauscht, mal persönlich sieht und da mal dosiert sich zum Beispiel mal ein neues Produkt vorführen lässt, ne, vom Promoter.
Ganz am Anfang der Karriere macht das total Sinn, auf ganz viele Hausmessen zu gehen, um einen Erstüberblick zu kriegen, ähnlich wie ich, wenn ich ein Haus baue, einmal irgendwo in Baumarkt, wo ich dann irgendwie zu einer Tischlerei gehe, mir die Tische einmal angucke. Aber wenn ich den Tisch dann mal habe, dann wird das plötzlich deutlich uninteressanter und dann brauche ich ja auch nicht mehr die Frequenz und dann brauche ich nicht mehr dieses, ich brauche es jetzt und ich muss da jetzt hingehen, sondern dann reicht es in einem gewissen Abstand und dann reichen eben diese Messen, die du dann hast, die aber nicht einen Interessensgeber haben, sondern die dann so ein bisschen neutraler sind, wo man sich ein bisschen mehr am Buffet bedienen kann, ne? Wo es dann nicht nur einen Tisch gibt, sondern wo man ein All-You-Can-Eat-Buffet hat.
Ja, korrekt. Also ich glaube, das ist nochmal ein sehr guter Punkt, den du reingebracht hast. Ich glaube, am Anfang kann man da sehr gute Kontakte knüpfen, um sich dieser Kontaktleiter so ein bisschen hochzuhangeln. Das ist da, glaube ich, schon sehr wichtig. Guter Punkt. Lassen wir es dabei bewenden. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Take von dir. Fortbildung.
Also grundsätzlich, das ist ja eigentlich kein Kommunikationskanal, sondern das ist ein Mindset. Und deswegen kriegt es von mir eine 10 von 10. Wachstum, Weiterbildung. Also, aber du meinst jetzt aber die Fortbildung vor Ort irgendwo hinfahren. Grundsätzlich.
Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich habe es nicht eingeschränkt auf vor Ort oder so.
Ja, dann immer. Also, so viel es geht. Wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Das ist
100%.
Also, teilweise ist Videokanal ist ja auch Fortbildung. Das umschließt ja eigentlich alles. Das heißt, wenn du die Kanäle hast, die du brauchst, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Input für möglichst viel Verbesserung zu bekommen, dass für deinen Kopf optimal ist, dass deine Intelligenz optimal ausnutzt, sodass du also Intelligenz ist ja nichts anderes als, wie schnell schaffe ich es in der gleichen Situation, ein unterschiedliches Verhalten mit besserem Outcome an den Tag zu legen, dann ist die Fortbildung ja nichts anderes als die Tätigkeit, dass ich das jetzt gerade tue. Fortbildung ist für mich, ich verbessere jetzt gerade mein Skillset. Egal wo. Ob das im Fachlichen ist, ob das im Persönlichen ist, ob das im Unternehmerischen ist. Ja, völlig egal. Und deswegen ist das bei mir mit Abstand, es ist einer meiner Core Values, jeden Tag zu versuchen, was zu lernen. Und deswegen sind Fortbildungen essentiell.
Stefan, wenig überraschend kann ich dem überhaupt nichts hinzufügen. Du hast das alles genannt. 10 von 10. Also wer mit 75 aufhört, ist immer noch kein Grund aufzuhören. Alter ist kein Grund aufzuhören. Weder nach unten noch nach oben abgegrenzt. Es gibt hier kein Age-Gating. Es gibt hier keine Altersbeschränkung. Also Fortbildung bis zum letzten Atemzug. Also insofern von den Informationen zu gewissen Sachen 10 von 10. Den Austausch zwischen den Fortbildungen, um sich da sozusagen mit anderen sozusagen das auf praktische Beispiele zu adaptieren, 10 von 10. Also nach wie vor unerreicht. Stefan, damit haben wir das für heute wieder geschafft. Ein bisschen über der Zeit.
Abschließende Worte. Mir ist noch ein ganz wichtiger Aspekt eingefallen. Ich glaube, für viele, uns hören ja auch viele Gründer, viele jüngere Leute. Und eine Sache kann ich sagen, man kriegt viel Wissen online vermittelt. Absolut. Wenn es um reine Wissensvermittlung geht, ist ein Online-Kurs super. Warum kosten richtig gute Fortbildungen gutes Geld? Weil man auch Access bekommt zu Leuten, zu denen man sonst keinen Access bekommen würde. Das ist jetzt nicht nur im Business-Kontext, es gilt auch für sehr hochqualitative Fortbildungen. Ja, wer von Hürzeler Zur lernen möchte, wer von Kuri lernen möchte, wer von mir lernen möchte, Spaß, der muss eben den Weg auf sich nehmen, die Logistik, um mit einem ausgewählten Personenkreis, die auch bereit sind, Zeit und Geld zu investieren und sich für einen Purpose treffen. Dafür lohnt sich dieses Invest und deswegen sind gewisse Fortbildungen, obwohl sie 2.000 Euro kosten für einen Tag oder 3.000 Euro kosten für einen Tag, das beste Investierte, was ihr tun könnt. Weil was bringt euch eine Fortbildung, die 100 Euro kostet, die euch aber 4 Stunden kostet? Ja, das Zeitinvest ist ja auch monetär. Das heißt, wenn du 200 Euro pro Stunde verdienen könntest und die Fortbildung geht 4 Stunden, sind das schon mal 800 Euro, die weg sind. Und wenn die Fortbildung dann 100 kostet, dann sind es Gesamtkosten von 900. Und wenn die Fortbildung nicht 900 wert ist, ja, dann brauchst du sie auch gar nicht machen. Und dementsprechend, das ist so diese Opportunitätskosten. Für mich kostet eine Eintagesfortbildung eher einen 5-stelligen Betrag. Das heißt, wenn eine Fortbildung 2.000 Euro kostet, kostet sie mich eher 12. Und deswegen ist das nicht das, was den Preis ausmacht, sondern eigentlich, wie viel Zeit verlierst du, während du nicht produktiv bist? Aber was gewinnst du dafür? Und deswegen ist High-Quality-Fortbildung für mich, und das ist meistens vor Ort, way to go. Alles andere kriegst du asynchron über Videos und mit manchmal no extra time hin. Ne? Weil Fortbildung vor Ort ist eigentlich immer extra time, weil du mit deinem Personal Body da vor Ort sein musst und mit deinem Kopf.
Du sprichst aber auch von der Kirsche auf der Sahne. Ne? Also das ist natürlich dann High-End. Und das ist dann schon individueller, das ist dann auf höchstem Niveau nochmal eine Stufe drauflegen. Absolut richtig, ich würde sagen, das sind für die letzten paar Prozent. Für Pareto reicht auch vieles andere, aber du hast absolut recht und auch danke hier für deinen Take. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch eine Bewertung. Ansonsten sehen wir uns wieder und zwar am 21. Juli um 18 Uhr, Montag, 21. Juli, zur nächsten Dental Late Night Show und bleibt bis dann sicher, lieb, gesund und munter. Bis dahin, Stefan, macht's gut. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.